Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung geht es um ein historisches Treffen in Washington. Denn die USA, Japan und die Philippinen planen eine Allianz gegen China. Sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Außerdem geben wir einen Überblick zu den wichtigsten jüngsten Entwicklungen bei den Tech-Giganten Microsoft, Google und Co. Denn mit Blick auf KI-Dienste und leistungsstarke Chips hat sich zuletzt einiges getan. Heute ist Donnerstag, der 11. April und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Heute möchte ich Sie als Einstimmung auf diese Sendung mit auf eine kleine Gedankenreise nehmen. Stellen Sie sich endloses, tiefes Blau vor. Kleine Schaumkronen auf den Wellen und sagen wir mal blauer Himmel. So viel zum Äußeren einer Region, um die sich die Konflikte und Besitzansprüche seit Monaten zuspitzen. Es geht um den Indo-Pazifik, eine Region in Südostasien, über die einige der meistbefahrenen Handelsstraßen der Welt führen und in der China seinen Einfluss immer weiter ausbaut. Ja, vor allem für die USA wird das zusehends zum Problem. In Washington haben die USA, Japan und die Philippinen sich deshalb zu einem historischen Dreiergipfel zusammengefunden, um eine Allianz zu bilden, die Chinas Einfluss schwächen soll. Ziel ist dabei unter anderem, die verschiedenen Ebenen der Streitkräfte und auch des Militärs enger miteinander zu verzahnen. Denn falls China seine vagen Drohungen, in Taiwan einzumarschieren, doch mal wahr machen sollte, oder aber falls Nordkoreas Raketentests weiter voranschreiten, dann wollen vor allem die USA und Japan schnell gemeinsam reagieren können. Aber auch Lieferketten sollen durch die Zusammenarbeit unabhängiger werden und der Handel mit strategischen Gütern erleichtert werden. Und genau dabei spielen die Philippinen eine besondere Rolle. Wieso genau und was die drei Staaten sonst noch planen, das erklärt uns gleich unsere USA-Korrespondentin Annette Meiritz. Außerdem wollen wir uns heute dem Wettlauf rund um künstliche Intelligenz widmen. Denn USA-Korrespondent und Tech-Redakteur Felix Holtermann war vor kurzem als erster deutscher Journalist im Geheimlabor von Microsoft zu Gast und berichtet hier im Podcast, was er vor Ort so gesehen hat. Und er ordnet natürlich für uns ein, was genau der Tech-Riese noch alles plant, vor allem mit Bezug auf KI-Dienste. Denn auch bei DAX-Unternehmen kommen die offenbar immer stärker zum Einsatz. Und auch die Konkurrenz schläft nicht. Google und Intel zum Beispiel haben vor kurzem neue leistungsstarke Chips und auch neue KI-Dienste angekündigt. Wir fassen für Sie zusammen, was Sie zu all den Neuerungen wissen müssen. Aber vorher blicken wir wie immer noch auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt der Finanzkorrespondent Andreas Neuhaus zugeschaltet. Hallo Andreas.
Hallo Sandra.
Ja, an der Börse, da hat sich die Stimmung ja geändert. Also nachdem wir monatelang nur nach oben geschaut haben und es Rekord nach Rekord gab, da schauen wir aktuell wieder nach unten. Also beim deutschen Leitindex, da droht ja die Marke von 18.000 Punkten zu fallen. Hält sie heute?
Also das wird ganz eng, Sandra. Es ist ähnlich wie gestern. Der DAX ist kurz drunter gefallen, ist dann aber eigentlich wieder drüber gestiegen. Das heißt, zum zweiten Tag in Folge haben sich auf diesem Niveau genügend Käufer gefunden, um den DAX zu stabilisieren. Das war eigentlich ein gutes Signal. Aber jetzt wirklich, just bevor wir sprechen, dreht sich der Trend wieder nach unten. Also es ist wirklich spannend, ne? Denn so runde Tausendermarken sind halt psychologisch immer wichtig, ne? Da kannst du eigentlich alles Fundamentale ein bisschen vergessen, dass wirklich dann Psychologie, die wichtig ist und die Märkte treibt. Und das gilt halt auf dem Weg nach oben wie auf dem Weg nach unten. Deswegen, ne, ist es jetzt ja interessant, wie es mit dieser Marke weitergeht. Die wackelt da ganz gewaltig.
Ja, wenn wir über wichtige Nachrichten von heute sprechen, müssen wir natürlich über die EZB sprechen. Heute hat die Europäische Zentralbank ihren Zinsentscheid bekannt gegeben und sie hat den Leitzins unverändert gelassen. Ja, wie kommt denn das beim Aktienmarkt an?
Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich das alles interpretieren soll. Also das Tagestief haben wir heute erreicht, als die Pressemitteilung der EZB kam. Und danach sind wir wieder zurück über die Marke von 18.000 Punkten gestiegen. Also geschockt waren die Anlegerinnen und Anleger offenbar nicht. So will ich es zumindest sehen, ne? Denn es schien halt erstmal so, dass Christine Lagarde, also die EZB-Chefin, in der anschließenden Pressekonferenz nach der Pressemitteilung genügend Worte in die Richtung gefunden haben, dass die Märkte weiter an die erste Zinssenkung im Juni glauben. Also sie hat zum Beispiel gesagt, dass einige Ratsmitglieder jetzt schon die Zinsen senken wollten und dass das Lohnwachstum nachlasse. Also das wird den Inflationsdruck mindern. Und dann hat sie auch die Situation in der Eurozone deutlich von der USA abgegrenzt, dass die Inflation halt so stark, dass schnelle Zinssenkungen immer unwahrscheinlicher werden. In der Eurozone ist es aber so, dass der Trend bei der Inflation deutlicher nach unten zeigt. Und gleichzeitig ist hier auch die Wirtschaft nicht so stark wie in den USA. Das heißt, hier sind Zinssenkungen eher möglich und davon würden die Wirtschaft und die Unternehmen profitieren. Aber es scheint jetzt so ein bisschen, nachdem die Pressekonferenz durch ist, als wird jetzt sich doch eher der Tenor durchsetzen, ja, dass auch der Zinspfad in der EZB, dass der immer ja, schwieriger zu prognostizieren wird. Und das sorgt für Unsicherheit.
Ja, wie kam die Entscheidung denn außerhalb der Aktienmärkte an?
Außerhalb der Aktienmärkte gab es bis jetzt noch keinen richtigen Trend. Es gab viel Bewegung ne, bei Euro-Dollar und bei den Anleihen, dass es nach oben und nach unten ging. Aber letztendlich war es bis gerade noch quasi unverändert. Das heißt, da wurde es jetzt nicht irgendwie als Game-Changer oder so interpretiert.
Ja, deutlich mehr Bewegung gab es ja bei einzelnen Aktien heute. Zum Beispiel auch bei ThyssenKrupp. Und damit hatte doch auch das Handelsblatt zu tun, oder?
Genau, die Aktie, die verliert heute 4%. Ich sage das so fröhlich, das ist überhaupt kein schönes Ereignis, ne? Aber meine Kollegin Isabel Wermke und mein Kollege Martin Murphy, die haben halt berichtet, dass es noch dauern könnte, bis sich entscheidet, wie die Stahlsparte von ThyssenKrupp restrukturiert wird. Und mit der Sparte verliert Thyssen halt Geld und deswegen warten die Märkte da auf eine Lösung. Und da war die Nachricht von Isabel und Martin, ja, kam da nicht gut an.
Vielen Dank, Andreas, für den Überblick.
Gerne.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. In Washington haben sich die USA, Japan und die Philippinen getroffen, um eine Partnerschaft gegen China zu vereinbaren. Ja, was genau da in Planung ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Annette Meiritz. Hallo nach Washington.
Hallo nach Deutschland.
Wie eben schon angedeutet, in Washington spielt sich Historisches ab, kann man sagen. Was genau planen denn die USA, Japan und die Philippinen mit Blick auf China?
Sie planen nichts anderes als ihr, ich sage mal, Netzwerk aus Verbündeten und Freunden noch enger zu spannen und das auch auszuweiten. Und das in einem, wie es Experten sehen, auch ziemlich rasanten Tempo. Also man muss natürlich dazu wissen, dass Japan und die USA schon seit 60 Jahren eine bestehende Sicherheitsallianz haben. Die war aber einfach immer, ja, die bestand formal, man hat militärisch zusammengearbeitet und in den letzten Jahren hat das Ganze von beiden Seiten rasant an Fahrt aufgenommen. Also das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass sich Japan militärisch verändert hat und den Militärhaushalt total hochgefahren hat, um sich auch gegen diese Bedrohungslage von China und Nordkorea zu schützen. Ja, und die USA wiederum betrachten Japan ein bisschen als verlängerten Arm von sich im Indopazifik, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Die USA haben dort 50.000 Soldaten stationiert, eine Flugzeugträgerflotte. Und bei diesem Besuch soll es eben darum gehen, diese verschiedenen Ebenen der Streitkräfte und des Militärs enger miteinander zu verzahnen. Also das möglicherweise unter ein gemeinsames Kommando zu stellen. Mit dem Hintergrund, sollte China tatsächlich ernst machen mit vagen Drohungen in Taiwan einzumarschieren oder andere provokante Militärmanöver abzuhalten oder auch Nordkorea mit seinen Raketentests weiter voranschreiten, dass man eben schnell gemeinsam reagieren kann. Und das ist schon ein ziemliches Novum auf der internationalen Bühne, zumindest im Indopazifik.
Lass uns auf diese einzelnen Punkte doch noch einmal näher eingehen. Das Militär hast du eben schon angesprochen. Wie schätzt du diesen militärischen Sicherheitspakt zwischen Japan und den USA denn im Vergleich zum westlichen Militärbündnis der NATO ein?
Ja, das ist die Kernfrage und eine sehr interessante Frage. Also Japan schreckt immer davor zurück vor diesem Prinzip des Bündnisfalls. Also wenn ein Verbündeter angegriffen wird, dass man zu Hilfe eilen muss. Das hängt ganz eng mit der Geschichte Japans zusammen und auch mit der Zurückhaltung. Wir sind quasi nicht verantwortlich für die Verteidigung eines anderen Landes. Das heißt, diese Sicherheitsallianz ist nicht mit der NATO zu vergleichen, wo dieser Bündnisfall ja gilt. Aber es gibt trotzdem auf ganz vielen Ebenen eine Verschiebung und dass sich eben Japan öffnet für solche Bündnisse überhaupt, dass Japan ganz offensiv so eine Bündnispolitik vorantreibt. Und da kommen wir eben zum nächsten Punkt mit den Philippinen, also ein drittes wichtiges Land in der Region. dass Japan überhaupt versucht, dieses Zweierbündnis mit den USA eben auf Dreierbündnisse auszuweiten. Ganz konkret in dieser Woche eben ein Dreiergipfel mit den Philippinen. Aber wir haben auch im vergangenen Jahr schon einen Dreiergipfel zwischen den USA, Japan und Südkorea gesehen. Also da verschiebt sich gerade einiges im Indopazifik. Und das passiert eben auch, weil wir natürlich militärische Bedrohungslage heutzutage ganz anders definieren müssen als noch vor 10, 20, 30 Jahren oder auch im Vergleich zu der Zeit, wo sich die NATO gegründet hat. Wir haben eben nicht mehr nur konventionelle Kriegsführung, sondern wir haben Cyberattacken, wir haben KI-gesteuerte Waffentechnik. Und diese Länder, also Japan und die USA, sind sehr interessiert daran, in dieses moderne Hightech-Wesen vorzudringen und dort federführend zu werden. Und deswegen verbünden sie sich. Also das ist das Big Picture. Kriegsführung verändert sich, Abschreckung verändert sich, Sicherheitspolitik verändert sich und eben auch das Kräfteverhältnis im Indopazifik.
Bevor wir gleich natürlich auch noch über wirtschaftliche Sicherheit sprechen, gestatte mir noch eine Nachfrage zum Militärischen. Denn was heißt denn das in der Praxis ganz konkret für diese Allianz? Also zum Beispiel, du hast ja schon Kooperation von Streitkräften angesprochen, aber was heißt das am Ende konkret? Und auch ein gewisser U-Boot-Deal ist in der Mache, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, also ganz konkret, man muss mal aufpassen, dass man hier keine Panik schürt. Also dieser mögliche Einmarsch Chinas in Taiwan, das ist halt eine potenzielle Bedrohungslage, die in Washington sehr ernst genommen wird und die auch im Indopazifik sehr ernst genommen wird von den Ländern, die eben um China herum sind. Im Moment gibt es sozusagen keine Anzeichen, dass das zeitnah bevorsteht, aber diese Möglichkeit besteht eben und man möchte das verhindern, dass es passiert. Und ganz konkret, deswegen kommunizieren auch die USA und Japan ganz offen, wenn das passieren würde und Japan eben als nächstgelegenes Land dort 50.000 US-Soldaten stationiert hat und irgendwie 400 amerikanische Tomahawk-Marschflugkörper eingekauft hat, dann könnte Japan eben als verlängerter Arm der USA direkt vor Ort schnell reagieren. Und bislang geschieht sozusagen diese potenzielle Abwehr unter dem Kommando der USA. Also die USA haben ein militärisches Kommando im Indopazifik. Und was jetzt passieren würde, ist, dass es quasi eine neue Kooperation gibt, dass es nicht mehr nur unter US-Führung steht, sondern die Japaner eben noch mal deutlich mehr mitzureden haben. Also dass sie auch ein bisschen auf die Augenhöhe der USA gehoben werden, wenn man das ganz vereinfacht sagt. Aber schnelle Schlagkräftigkeit, mehr Koordinierung, schnelle Absprachen und eben im Ernstfall schnell bereitstehen. Das ist sozusagen der Kern. Und die U-Boot-Partnerschaft, der AUKUS-Deal, wir begleiten den im Handelsblatt sehr eng. Das ist ein Deal zwischen Australien, Großbritannien und den USA. Da geht es im Prinzip darum, ganz moderne nukleare U-Boote zu entwickeln und die im Indopazifik einsetzen zu können. Möglicherweise kommt Japan bald mit an Bord. Das werden wir noch nicht bei diesem Treffen zwischen Biden und Kishida erleben. Also die haben sich nicht hingestellt und sagen, das ist jetzt finalisiert, aber sie werden andeuten oder sie haben angedeutet, dass Japan Technik mitentwickeln kann, dass Japan sich wirtschaftlich daran beteiligt und dass wir aus AUKUS vielleicht einen JAUKUS bald sehen. Also möglicherweise passiert auch das.
Ja, es bleibt spannend. Und auch wirtschaftliche Sicherheit spielt beim Gipfeltreffen in Washington eine große Rolle. Nicht zuletzt ja auch wegen der Konflikte und der Manöver im südchinesischen Meer. Was ist denn mit Blick darauf geplant?
Wir haben ja in den vergangenen Jahren gesehen und auch in der Pandemie, dass eigentlich Militär, Sicherheit und Wirtschaft gar nicht mehr voneinander zu trennen sind. Denn bei nationaler Sicherheit geht es auch darum, dass militärische Güter, Rüstungsgüter eben vorhanden sind und dass man sich nicht abhängig von anderen Ländern macht. Das ist sozusagen die Stoßrichtung der Amerikaner, die sagen, wir wollen eben unsere Lieferketten, unsere wirtschaftlichen Lieferketten unabhängiger machen, vor allem von China. Und deswegen sucht man sich im Indopazifik und auch in Europa Freunde unter dem Begriff Friendshoring. Und Japan ist einer der wichtigsten Verbündeten. Und diese wirtschaftliche Kooperation, die könnte eben auch ausgeweitet werden, indem man ganz konkret auf Rüstungsgüter sich konzentriert. Und Japan und die USA wollen eben beispielsweise ein paar Subventionsregeln oder bürokratische Hürden abbauen, damit irgendwie strategische Güter wie Halbleiter, Batterien, alles was kritisch ist, alles was zur nationalen Sicherheit beiträgt, dass man das schneller gemeinsam im großen Stil produzieren kann. Wir sehen das jetzt schon. Also es gibt ein japanisches Mega-Startup, Rapidus, was beispielsweise ganz hochmoderne Chips für den US-Konzern IBM produziert. Und in der Raumfahrt kooperiert man jetzt schon im Mars-Rover-Programm miteinander. Und das soll auch ausgeweitet werden, also die finanzielle Beteiligung daran. Also wir sehen sowohl im Weltraum und auf der Erde wirtschaftlich, technisch, sicherheitspolitisch eben eine ganz engere Verzahnung. Und wenn ich das noch als allerletztes, weil es so wahnsinnig wichtig ist, da kommen die Philippinen ins Spiel. Mhm. Die Philippinen haben ein ziemlich hohes Vorkommen an kritischen Mineralien, die wiederum für Japan und die USA sehr wichtig sind. Deswegen unter anderem holt man die Philippinen an Bord, damit China eben sich nicht diese ganzen Vorkommen in Südostasien sichern kann, sondern dass die USA und Japan dort auch ein Stück vom Kuchen abkriegen.
Nun muss man auch natürlich mit berücksichtigen, Joe Biden steckt auch mitten im US-Wahlkampf. Inwiefern beeinflusst denn das eigentlich dieses wichtige Gipfeltreffen gerade mit Japan und den Philippinen?
Ich nehme das vor Ort hier so wahr, dass es einerseits solche Bündnisse sehr beschleunigt, weil Biden einfach darauf erpicht ist, auch sich von Trump abzugrenzen im Sinne von, hey, ich kriege Bündnisse gebacken, ich bin berechenbar, also im Sinne von, ich lege eine klare Strategie vor und der folge ich dann auch und mache das nicht mit irgendeinem Tweet wieder rückgängig, ja, also wie mein Vorgänger. Auf der anderen Seite bremst der Wahlkampf Biden aber auch, denn wir sehen, dass die Zeit von großen Handelsabkommen beispielsweise auch unter Biden vorbei ist, auch in Richtung Indopazifik. Also Länder wie Japan oder auch Vietnam, die wünschen sich eigentlich eine wirtschaftliche Öffnung und eine Handelsöffnung in Richtung USA. Aber wie wir wissen, schotten sich die USA immer weiter ab und werden protektionistischer und führen Handelsbarrieren ein. Und deswegen sehen wir sozusagen ein bisschen eine Schizophrenie. Einerseits drückt Biden aufs Tempo und auf der anderen Seite ist er eben innenpolitisch eingezwängt in ein Korsett, dass er nicht zu viele Zugeständnisse machen darf, gerade auf der wirtschaftlichen Ebene, gerade auf der Handelsebene, weil ihm sonst natürlich die Wähler im mittleren Westen im Rücken sitzen, die sagen, hey, eigentlich geht's euch doch nur darum, Jobs in Niedriglohnländer auszulagern und bitte achtet auf die Interessen der USA. Sehr komplizierte Gemengelage und ich erwarte auch nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Der Trend wird bleiben.
Mhm. Ja, der Blick in die Zukunft, das führt gut zur letzten Frage von mir über. Du hast ja gerade schon Trump erwähnt. Was denkst du denn, würde ein Wahlsieg von Trump an den Plänen zu dieser Anti-China-Allianz am Ende ändern?
Das ist gerade die Kernfrage dieses Wahlkampfs. Und ich muss sagen, als jemand, der die Trump-Administration schon als Handelsblatt-Korrespondentin begleitet hat, damals war die Indo-Pazifik-Strategie von Trump in Teilen ziemlich ähnlich zu der von Biden. Also Trumps Außenminister und auch Vizepräsident, die haben damals schon Free and Open Indo-Pacific, was eigentlich die klare Ansage an China war, bitte zieht euch zurück, ja. Und eigentlich sind viele Elemente dort schon vorangetrieben worden, auch diese Kooperation. Trotzdem ist Trump, und das ist der große Unterschied, aber wahnsinnig unberechenbar, weil man weiß von ihm nie so richtig, okay, was überlegt er sich morgen? Und er hat im Wahlkampf angekündigt, dass er große Wirtschaftshandelsverträge, Verteidigungspakt, dass er das möglicherweise alles aufkündigen würde, auch mit Freunden im Indopazifik, auch mit Japan. Und deswegen herrscht dort eine Unsicherheit und man versucht eigentlich, sich jetzt schon darauf vorzubereiten. Also die Japaner treffen sich jetzt schon sehr, sehr eifrig mit dem Trump-Umfeld. Auch japanische Unternehmen reisen hier ständig her, um sich zu vernetzen, um sich vorzubereiten, damit man sagt, wir werden nicht schockiert, wir werden nicht vor veränderte Tatsachen gestellt. Bottomline ist, ich glaube nicht, dass Trump diese Strategie komplett rückgängig machen würde, weil sie liegt in Teilen in seinem Interesse. Aber eben auch das große Fragezeichen, was immer bei Trump herrscht. Wir wissen es nicht, weil er auf dem Papier Dinge sagen kann, auf dem Papier Dinge bekannt geben kann und am nächsten Tag kann er was rückgängig machen. Das wissen wir noch aus seiner ersten Amtszeit.
Wir werden es entsprechend verfolgen. Vielen Dank, Annette.
Danke auch.
Ja, zuletzt hat sich in Sachen generativer KI und auch bei leistungsstarken Chips ja eine Menge auf dem Markt getan. Ein Grund für uns einmal zusammenzutragen, was man über den neuesten Stand bei Microsoft, Google und Co. unbedingt wissen muss. Und dafür ist mir nun unser USA-Korrespondent Felix Holtermann aus New York zugeschaltet. Hallo Felix.
Hallo Sandra.
Ja, wegen seiner KI-Pläne ist der US-Konzern Microsoft an der Börse ja inzwischen mehr wert als jeder andere. Und die Marktkapitalisierung, die beträgt bei Microsoft ja derzeit rund 3,1 Billionen US-Dollar. Wie genau steht der Tech-Gigant damit im Vergleich zur Konkurrenz da?
Microsoft steht sehr gut da im Vergleich zur Konkurrenz. Microsoft liegt jetzt beim Börsenwert über $1 Billion vor Konkurrenten wie Amazon zum Beispiel oder der Google-Mutter Alphabet. Und vor allem eins ist aus Microsofts Sicht ganz wichtig, man hat den alten Erzrivalen Apple an der Börse überholt und zwar schon Anfang dieses Jahres. Das kommt für Tech Bros relativ überraschend, dieser Aufstieg, dieser neue Erfolg von Microsoft. Microsoft galt noch vor 2 Jahren als ein ziemlich langweiliger alter Windows-Konzern, der eigentlich alle wichtigen Trends, alle wichtigen Themen der vergangenen Jahre verschlafen hat. Also zum Beispiel schon in den Nullerjahren die Smartphones, die sozialen Netzwerke und vieles andere mehr. Das hat sich geändert und das liegt natürlich vor allem an OpenAI, dem Microsoft-Partner und seiner wichtigsten Erfindung, ChatGPT, der Textroboter, der auf einem eigenen großen Sprachmodell aufbaut. Künstliche Intelligenz ist das Stichwort. OpenAI hat ChatGPT Ende 2022 vorgestellt und damit den wahren KI-Hype im vergangenen Jahr ausgelöst. Und tja, wer damit am meisten von profitiert, das ist Microsoft. Jetzt muss man wissen, dass es vor allem Chips sind, die diesen KI-Hype antreiben. Chips, also vor allem Grafikprozessoren, die besonders gut geeignet sind, um KI-Anwendungen zu berechnen. Microsoft ist da aktuell sehr abhängig von Nvidia, dem großen US-Chip-Entwickler. Dessen Chips, die treiben die meisten KI-Anwendungen an, auch bei Microsoft. Und das soll sich in Zukunft zumindest ein Stück weit ändern. Jetzt geht es genau darum, wie kann Microsoft das schaffen? Wie kann Microsoft sich unabhängiger machen von den Chips von Nvidia?
Ja, und du warst ja als erster deutscher Journalist auch genau da vor Ort, wo Microsoft seine KI-Vorherrschaft vorantreibt, nämlich in seinem Geheimlabor. Ja, was konntest du denn da beobachten?
Genau, dieses Geheimlabor, von dem du sprichst, das ist das Microsoft Chip Labor. Das ist das sogenannte Building 50, ein mausgrauer Bau, modern, sieht auch nicht anders aus als die anderen Gebäude auf dem 2 Quadratkilometer großen Campus in Redmond, wo ja immerhin 47.000 Menschen arbeiten. Und in diesem Building 50, da entwickelt Microsoft seine KI-Chips. Ich habe da unter anderem gesprochen mit Wes McCullough, das ist der Chef der Hardware-Produktentwicklung. Der war davor 18 Jahre bei Intel, ist jetzt bei Microsoft. Der hat sie uns da gezeigt, die Maia 100 Chips. Das ist der ganze Stolz von Microsoft. Das sind Hochleistungschips für KI-Anwendungen, Grafikprozessoren und die sind ganz wichtig, schon in Schlagreichweite zu Nvidia. Die Chips sind schneller als der aktuell wichtigste KI-Chip von Nvidia, der H100. Der kostet ja mehr als $40.000 als Komplettsystem und ist auf Monate hinaus ausverkauft. Der Maia 100 von Microsoft ist noch ein bisschen langsamer als der neue Chip, den Nvidia jetzt vorgestellt hat, der B100. Aber es zeigt, wo Microsoft hin will. Microsoft will sich unabhängiger machen von Nvidia und dazu gehören eigenentwickelte Chips. Gebaut übrigens, Achtung, werden die Chips nicht in Redmond gebaut, werden die, wie übrigens auch Nvidia-Chips, beim Auftragsfertiger TSMC in Taiwan und in China. Aber dass Microsoft überhaupt eigene Chips entwickelt, das ist für den Konzern, der ja sehr viele Jahre vor allem ein Softwarehaus war, eine ganz, ganz zentrale Entwicklung.
Ja, und wohl auch ein wichtiger Schritt. Microsoft bietet seinen Kunden ja auch über sein Cloud-Angebot einige KI-Modelle und ja für die unterschiedlichsten Anwendungen. Wie viele gibt's denn da eigentlich genau? Was können die und wer nutzt sie am Ende?
Sehr wichtige Frage, weil auf die Antwort wäre jetzt auch Microsoft sehr stolz. Microsofts Cloud-Angebot Azure, das hat die Zahl der verfügbaren KI-Modelle in 6 Monaten um den Faktor 7 gesteigert, wie Microsoft mir mitgeteilt hat. Was heißt das konkret? Naja, die Kunden von Azure, die haben jetzt Zugriff auf mehr als 1600 KI-Modelle. Ich habe Microsoft erstmal gefragt, sind das Modellvarianten? Nein, so sagt das der Konzern, das sind alles originäre Modelle, die Mehrheit davon Open Source. Das heißt, es kann sein, dass die auf anderen großen Open Source Modellen aufbauen, zum Beispiel das Llama-Modell des Facebook-Konzerns Meta und anderen mehr. Aber tatsächlich die Gesamtzahl, die ist laut Microsoft hoch, die ist 1600 Modelle. Und damit hat man zum Beispiel Google schon längst abgehängt. Der große Konkurrent hat auf seiner KI-Plattform aktuell rund 130 130 Modelle oder etwas mehr als 130 KI-Modelle im Angebot. Was ist jetzt da dabei? Naja, da haben wir zum Beispiel Textroboter wie ChatGPT, aber auch ganz spezialisierte Modelle, die helfen zum Beispiel beim Coding, die helfen bei mathematischen Berechnungen, die helfen bei der Bild-, Musik- oder Videogenerierung. Alles mit Hilfe von KI. Und Microsoft sagt, man ist da sehr erfolgreich. Noch nie hätte man eine so schnelle Akzeptanz einer neuen Plattform erlebt, sagt Microsoft. In Zahlen heißt das, naja, zum Beispiel mehr als die Hälfte der 40 deutschen DAX-Unternehmen nutzt bereits die KI-Angebote des Konzerns. Es kommt auch eine steigende Nachfrage aus dem deutschen Mittelstand dazu, sagt Microsoft. Und in den USA, da nutzen schon mehr als 85% der Konzerne im Fortune 100 Index. Das sind die größten US-Unternehmen Azure AI. Weltweit, sagt Microsoft, gibt es schon 53.000 Organisationen. Also auch hier ein Rekordwachstum. Wichtig ist das deshalb, weil man hier einen Milliardenmarkt betritt. Gartner zum Beispiel, die bekannten Marktforscher, die schätzen, dass die weltweiten Ausgaben für KI-Software bis 2027 auf fast 300 Milliarden Dollar steigen und sich damit knapp verdreifachen. Es gibt aber auch Risiken für Microsoft, das muss man klar sagen. Bisher ist der Konzern nicht nur abhängig von Nvidia und seinen Chips, die die KI-Berechnung möglich machen, sondern auch von der Partnerschaft mit OpenAI. Denn klar ist, OpenAI und seine Angebote sind auch auf der Microsoft-Plattform bisher das wichtigste Angebot. Die Unterplattform, die Subplattform sozusagen, Azure OpenAI, die hat laut Microsoft allein 18.000 Kunden, 18.000 von 53.000 insgesamt. Da sieht man also, wie stark abhängig der Konzern nach wie vor von seinem Partner OpenAI und dessen Modellen ist.
Ja, vielen Dank. So viel zum derzeitigen Stand und natürlich auch dem Potenzial für morgen. Aber wie stehen denn im Vergleich zu Microsoft dann aktuell die KI-Modelle anderer großer Player? Etwa Google hast du ja schon erwähnt und andere da.
Genau, also Googles Konkurrenzprodukt Vertex AI, so heißt deren KI-Plattform, das ist deutlich kleiner. Das hat laut Google mehr als 130 KI-Modelle, wir haben es gerade gesagt. Amazons KI-Plattform Bedrock, die bietet laut eigenen Angaben derzeit 23 Modelle. Insgesamt hat Amazon mehr verfügbar, betont der Konzern. Dennoch ist klar, die 1600 KI-Modelle auf der Azure AI-Plattform, die sind schon ein wirkliches Pfund, mit dem Microsoft wuchern kann. Google hat jetzt gerade neue KI-Dienste enthüllt. Google hat unter anderem auf der aktuell zu Ende gehenden Entwicklerkonferenz, Jahreskonferenz Google Cloud Next in Las Vegas verbesserte Dienste rund um sein zentrales KI-Angebot Gemini präsentiert. Das richtet sich jetzt insbesondere auch an Unternehmenskunden. Google will in diesen Markt rein, in dem bisher Microsoft sehr stark ist. Microsoft hat ja seinen KI-Assistenten Copilot oder Copilot jetzt schon in Windows eingebaut, in seine Office-Produktreihe. Google will in diesen Markt auch rein. Google sagt jetzt, dass die neuen Gemini-Angebote vor allem für Unternehmenskunden Halluzinationen deutlich verringern sollen. Halluzinationen, wir erinnern uns, das ist, wenn KI-Modelle Dinge einfach erfinden, zum Beispiel Namen, Daten, Fakten erfinden, die in den Ausgangsdaten, auf die sie sich beziehen, gar nicht vorkommen. Und Google verspricht jetzt insbesondere seinen Unternehmenskunden mit der neuen Gemini-Version, da passiert das nicht mehr oder zumindest deutlich seltener. Google ist nicht der einzige Konzern. Amazon versucht auch insbesondere an Firmenkunden heranzukommen. Der eigene KI-Assistent, den Amazon gestartet hatte, der hat noch zu Problemen geführt, aber der Konzern arbeitet jetzt auch immer weiter an der Verbesserung und auch an Partnerschaften. Zum Beispiel hat Amazon vor kurzem weitere 2,7 Milliarden Dollar in das Startup Anthropic gesteckt.
Du hast ja schon gesagt, KI braucht gute Chips. Deswegen lass uns genau darüber zu guter Letzt noch sprechen. Google und Intel, die wollen ja dem Marktführer Nvidia außerdem noch leistungsstärkere Chips entgegensetzen. Aber wie konkurrenzfähig dürften denn diese neuen Chips aus deiner Sicht sein?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage oder vielleicht die 1-Milliarde-Dollar-Frage aus Sicht von Google und auch aus Sicht von Intel und Nvidia. Intel, das wissen wir, Intel hat die Chips erfunden praktisch, hat die modernen Halbleiter erfunden, ist über Jahrzehnte hinweg der wichtigste Chip-Lieferant der westlichen Welt gewesen. Intel ist von seinem Anspruch her also der Marktführer. Das ist der Anspruch, die Wirklichkeit, die sieht inzwischen ganz anders aus. US-Präsident Joe Biden hat die Zahlen neulich genannt. Nur noch 5% der Hochleistungschips weltweit kommen aus US-Produktion und damit vor allem von Intel. Intel ist deutlich zurückgefallen in den vergangenen Jahren, vor allem eben hinter Nvidia. Nvidia hat hier auch Glück gehabt. Intel hat lange sich auf Hauptprozessoren, auf sogenannte CPUs konzentriert. Nvidia dagegen auf Grafikprozessoren, auf sogenannte GPUs. Die hat man gebraucht, um zum Beispiel schnelle Videoanrechnungen, insbesondere Computerspiele, darzustellen. Nvidia war ganz lange eine Marke, die vor allem unter Zockern, unter Computer, unter Videospielern im Begriff war. Und Intel, das war der seriöse Konzern fürs Office, für die Büroanwendung und mehr. Jetzt hat man allerdings festgestellt, dass für die neuesten KI-Anwendungen eben die GPUs, die Grafikprozessoren, besonders gut geeignet sind. Warum? Die können sehr viele vergleichsweise simple Rechenoperationen parallel durchführen. Das hilft in der Grafikberechnung, in der Berechnung von zum Beispiel Videospielgrafik. Das hilft aber eben auch im Training von KI-Modellen. Intel will aufholen und hat diesen Rückstand natürlich erkannt. Und jetzt hat der Konzern diese Woche auf seiner Jahreskonferenz einen neuen Chip vorgestellt. Der heißt Gaudi 3. Das ist ein Grafikprozessor. Nach eigenen Angaben sollen damit manche KI-Systeme 50% schneller trainiert werden können als mit dem H100 von Nvidia, dem aktuell führenden KI-Chip. Was ist das Problem? Naja, zum einen nennt Intel kaum Details zu diesem neuen Halbleiter. Ich habe den Konzern zum Beispiel gefragt, wie viele Transistoren da drin verbaut sind, also die winzigen Schalter, mit denen Chips Informationen speichern und verarbeiten können. Ihre Anzahl ist eine wichtige Kenngröße. Intel schweigt dazu, gibt dazu keine Zahlen und Daten bekannt. Und das wissen wir auch, Intel vergleicht den Gaudi 3 jetzt öffentlich mit dem H100 von Nvidia, aber den Nachfolger, wir haben es vorhin erwähnt, den hat ja Nvidia schon vorgestellt, der B100, und der dürfte nochmal deutlich schneller sein. Google hat auch eigene Chips entwickelt und das schon vor Jahren, wie im Übrigen auch Amazon. Und Google hat auch diese Woche auf seiner Entwicklerkonferenz Next in Las Vegas einen neuen Chip vorgestellt. Das ist jetzt ein Hauptprozessor, wiederum ein CPU unter dem Namen Axion. Auch der soll schneller sein, besser sein und vor allem energieeffizienter als die Konkurrenz. Auch hier nennt Google bisher aber ziemlich wenige Details. Es wird sich also erst in der Zukunft und nach zahlreichen Praxistests, insbesondere bei der Konkurrenz, bei den großen Cloud-Anbietern, aber auch bei Forschungsinstituten, bei Unternehmen und bei Universitäten, erst nach diesen Tests wird sich dann wirklich herausstellen, wie gut die Chips im Vergleich zu Nvidia sind. Noch, das muss man sagen, hat Nvidia bei allen neuen Chip-Projekten die Nase vorn.
Wir werden es entsprechend verfolgen. Vielen lieben Dank, Felix.
Danke, Sandra.
Damit geht die Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com oder schicken Sie uns gerne auch eine Rückmeldung per WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und genau da finden Sie auch Links zu Artikeln auf handelsblatt.com, falls Sie noch mehr über die Themen aus der heutigen Sendung nachlesen wollen. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Christian Heinemann. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.